Warum sprechen wir nie über den Tod, obwohl wir doch alle selbst einmal sterben werden? Und wer hört mir zu, wenn meine Beziehung vielleicht mal nicht perfekt ist? Gemeinsam brechen wir Tabus und sprechen darüber. Jede Woche rücken wir ein neues Thema in die Diskussion. Unterstützung bekommen wir von unseren Expertinnen und Experten. Wir sind nicht einfach nur dabei, sondern ganz nah dran. Wir sind Brich und Sprich, ein Podcast der Westfälischen Hochschule.
Der Tod ist sehr wahrscheinlich die beste Erfindung des Lebens. Er ist der Motor des Wandels des Lebens. Er beseitigt das Alte und schafft Raum für das Neue. Die Abschiedsrede von Apple-Mitbegründer Steve Jobs hat viele bewegt.
Wir sind Sarah
und Emily
und wir wollen heute mit euch über ein weiteres Tabuthema sprechen, und zwar über den Tod.
Wir reden heute mit euch über den Tod und das tun wir auch aus einem ganz bestimmten Grund, denn wir finden, dass viel zu selten über dieses Thema gesprochen wird und es auch häufig unter den Tisch gekehrt wird, was ihr euch bestimmt auch schon mal gedacht habt.
Ja, und außerdem ist das natürlich ein Thema, über das man nicht so gerne spricht, was aber trotzdem, wie wir in unserer Recherche auch festgestellt haben, viele bewegt. Viele Menschen haben Angst vor dem Tod und wir nehmen uns da auch nicht raus und wollen heute einfach mal mit euch drüber sprechen, ja, ob es vielleicht auch andere Wege gibt, mit dem Thema umzugehen, ob es einen richtigen Weg gibt oder ob es, ja, ob jeder seinen eigenen Weg da finden muss. Und ja, das wollen wir heute mal mit euch besprechen.
Genau so. Ich denke, wir wurden alle irgendwie schon mal mit dem Thema konfrontiert in unserem Leben. Und ich weiß noch, das erste Mal, als ich so wirklich damit mich auseinandersetzen musste, war, als meine Mutter auf eine Beerdigung gegangen ist von der Mutter von einer Freundin von ihr. Und ich zu ihr gesagt habe, Mama, ich möchte unbedingt mitkommen. Und sie war so, was, warum willst du mitkommen? Ich habe gesagt, Mama, ich möchte nicht, dass die erste Beerdigung, zu der ich gehe, ist von jemandem, der mir sehr nahe steht und der ich sehr gern habe. Und ich wollte darin Übung haben, mit dem Tod und mit Beerdigungen umzugehen.
Und wie war es dann für dich? Wie alt warst du da?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, 13, 14, wenn überhaupt. Und ich habe die Person vorher nie getroffen, nie. Und auch die Freundin von meiner Mutter kannte ich auch nicht. Und ich habe wirklich Rotz und Wasser geweint. Also mir ging es so, so schlecht damit. Und ich habe mir in dem Moment nur gedacht, oh Gott, was ist denn, wenn das jetzt meine Oma ist oder irgendwer anders, der mir nahe steht? Und das war so das erste Mal, dass ich wirklich dachte, puh, das wird echt hart.
Ja, das kann ich total verstehen. Also bei mir war das so, ich kann mich noch daran erinnern, als meine Uroma gestorben ist, da war ich aber auch noch sehr klein. Und da war ich auch auf der Beerdigung, aber ich war nicht mit in der Kapelle, sondern ich habe dann draußen gewartet mit meiner Mutter. Und das erste Mal, dass ich auf einer Beerdigung wirklich war, war von dem Papa von einer Schulfreundin von mir, der sich leider umgebracht hat. Und da konnte ich das überhaupt nicht so fassen. Also das war, ich habe auch nicht geweint und ich habe die ganze Trauer auch gar nicht so verstanden, weil das war so surreal. Ich habe überhaupt nicht verstanden, dass dieser Mensch jetzt weg ist und dass der nie wiederkommen wird. Also ich konnte das überhaupt nicht, ja, so wirklich greifen. Und ich glaube, das ist aber auch ganz normal. Und wie gesagt, jeder geht damit, glaube ich, anders um. Und da war das wirklich so, dass ich so dachte, ja gut, das ist doch jetzt, also was ist denn jetzt hier eigentlich? Ne? Bis ich dann wirklich verstanden habe, okay, das war ihr Papa und der ist jetzt einfach nicht mehr da.
Und wie hast du dich so die Tage danach dann noch gefühlt? Also ich kann mir vorstellen, dass einen das dann schon irgendwann trifft und belastet auch.
Auf jeden Fall. Also was mich definitiv sehr belastet hat, war natürlich auch, dass sie so gelitten hat. Also das war eigentlich das, woran ich dann so gemerkt habe, okay, jetzt hat sich hier gerade was verändert. Das war es dann eher so.
Ja, das finde ich auch immer schlimm, wenn man merkt, andere Leute leiden so sehr. Und das ist fast noch schlimmer, als wenn man selber leidet. Wenn du merkst, jemand, der mir nahesteht, leidet gerade, weil ein Mensch von uns gegangen ist.
Genau, also das war auch das damals, also da war ich ja auch noch sehr jung, das war damals dann so das, was mich da irgendwie schon am meisten so getroffen hat. Und das erste Mal so wirklich mit dem Thema in Berührung gekommen bin ich dann, als meine Oma verstorben ist. Und das war dann wirklich auch so der Punkt, wo ich angefangen habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und auch wirklich Probleme damit hatte. Also es war wirklich so, dass ich das überhaupt nicht verstanden habe. Also wir haben meine Oma jahrelang zu Hause gepflegt Und als sie dann hinterher ins Krankenhaus kam und meine Mutter irgendwann, weil auch da war es dann für mich noch so, ja, die Oma, also die war unsterblich für mich. Also ich habe einfach nicht verstanden, dass das jetzt so ihre letzte Reise sein wird. Und als meine Mutter dann irgendwann zu mir gesagt hat, die Oma wird nicht mehr nach Hause kommen, da wurde mir erst bewusst, okay, jetzt passiert hier gerade was und jetzt wird hier sich hier was in meinem Leben verändern. Und dann, als es dann soweit war und wir waren dann auch alle bei ihr, also die ganze Familie und ja, das ist einfach ein unfassbares, also ich kann das gar nicht so in Worte fassen, das war einfach ein Gefühl, so was ich noch nie hatte. Also es war so eine Trauer und Angst und Panik und also ich habe das alles überhaupt nicht so richtig realisieren können. Und das war wirklich so der Punkt, wo dann für mich, und deswegen finde ich es auch super gut, dass wir uns mit dem Thema jetzt heute hier auch beschäftigen, weil es einfach auch eine kleine Aufarbeitung für mich ist, das war so der Punkt, wo ich angefangen habe, wirklich auch Angst und Panik vor diesem Thema zu haben und dass mich das auch manchmal nächtelang wachgehalten hat, weil ich einfach dachte, es kann doch nicht sein, dass wir alle irgendwann sterben müssen. Ich habe das einfach nicht begriffen. Ich dachte mir, was ist das für eine Welt, auf der auch zum Beispiel Kinder, ne, so kleine Kinder mit schlimmen Krankheiten, was ist das für eine Welt, auf der so viel Leid geht und wir alle gehen müssen?
Das erinnert mich tatsächlich an eine Unterhaltung, die ich hatte bei einer Feier mit ein paar Freundinnen, als wir am Tisch saßen, am Küchentisch, das weiß ich noch ganz genau. Und wir haben darüber gesprochen, alleine nach Hause gehen abends. Und meine Freundinnen haben gesagt, oh nee, ich gehe niemals abends alleine durch Gelsenkirchen oder wo auch immer. Und ich habe gesagt, hä? Ich gehe immer allein nach Hause. Was soll mir denn schon passieren? Das Schlimmste ist doch, dass ich sterbe. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich für Blicke natürlich bekommen habe, weil alle dachten, oh Gott, sterben, das ist ja so schlimm. Aber ich habe mir in dem Moment gedacht, naja, irgendwann tun wir es ja alle. So, also ich glaube, und das finde ich jetzt ganz schön, dass wir beide ganz andere Sichtweisen auch auf das Thema haben, weil ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich habe mir da auch noch nicht schlimme Gedanken drüber gemacht oder wie du nächtelang wach gelegen, sondern für mich ist das, irgendwann sterbe ich und wenn es jetzt ist, dann ist es halt jetzt.
Ja, das finde ich total, total krass und auch definitiv gut, weil das ist natürlich der richtige Weg. Also, dass man da mit so einer Akzeptanz dran geht, weil wir es nicht ändern können. Und ich glaube, das ist auch das Problem, was ich damit habe, dass ich schon so ein kleiner Kontrollfreak bin und immer gucke, dass ich versuche immer über alles, was in meinem Leben so passiert, die Kontrolle zu halten. Und sobald ich das nicht habe, merke ich, dass ich unruhig werde. Und der Tod ist eben das Einzige, was ich nicht kontrollieren kann. Wie du schon sagst, wir wissen alle nicht, okay, leben wir noch 60, 70, 80 Jahre leben wir vielleicht nur noch 2 Tage, ne? Das ist alles, das kann man eben nicht so greifen. Und ich glaube, das ist das, was mir im Endeffekt auch diese große Angst macht. Und was aber wirklich auch gut tut, ist eben, sich dann darüber zu unterhalten. Und deswegen finde ich es auch, wie gesagt, gut, dass wir das in diesem Podcast jetzt machen. Weil ich glaube, wenn man über solche Themen auch mal spricht und sich austauscht und man dann auch merkt, man ist nicht alleine damit, beziehungsweise auch, es gibt andere Sichtweisen und man sich sowas vielleicht dann auch zum Vorbild nehmen kann, finde ich das total interessant.
Genau der Punkt, den du eben gesagt hast mit dem, ich kann das nicht greifen, ich kann das nicht beeinflussen, ist für mich der Punkt, wo ich sage, okay, hey, ich kann das nicht beeinflussen, warum also den Kopf darüber zerbrechen? Es gibt ganz viele andere Dinge, über die ich natürlich stundenlang nachdenke, aber der Tod ist halt keine Sache davon und ich glaube, dass das tatsächlich auch so ein bisschen bei der älteren Generation, so unsere Omas oder so, auch so ist, weil ich habe immer wieder Gespräche mit einer Oma, die sie irgendwie erzählt von wegen, sie würde in 5 Jahren nicht mehr da sein oder sonst was. Und ich merke dann so bei den Boomern, so unsere Mütter, würde ich jetzt mal sagen, die das sofort vom Tisch kehren, sofort. Und das ist, da spricht man nicht drüber und ach Oma, ne? Und das ist so ein bisschen der Unterschied, dass man das auch so generationsweise hat, dass das Thema irgendwie sehr, sehr begrenzt nur besprochen wird. Und ich kann das auch verstehen irgendwo, dass es ein Tabuthema ist, weil Sterben ist nicht schön und auch wenn Leute um einen rumsterben, noch weniger. Aber irgendwie sollte das doch so ein bisschen aus dem Weg gekehrt werden, so weil Zeit einfach unumgänglich ist. So, wir sind alle damit auseinandergesetzt und wir müssen da alle irgendwie mit leben, ob das jetzt unser eigener Tod ist oder der von uns nahestehenden Person. Und deshalb finde ich das so, ja, doof fast schon, dass wir da eigentlich nie drüber sprechen und auch so Beerdigungen oder sowas, wenn man sich da vorher schon mal Gedanken drüber macht, was ich natürlich auch schon gemacht habe, wie meine Beerdigung, ich habe mir das sogar schon aufgeschrieben, wie ich meine Beerdigung sein soll.
Wie soll deine Beerdigung denn sein? Das würde mich jetzt schon interessieren.
Also erstmal darf natürlich kein Schwarz getragen werden, ist ja klar. Meine Lieblingsfarbe war zu dem Zeitpunkt Gelb. Und ich habe geschrieben, alle sollen Gelb tragen. Ich habe zwei Songs aufgeschrieben, die gespielt werden sollen. Mein Lieblingssong of all times, Saturday Nights von Khaled. Und ich meine, der andere Song war Come Home von Coldplay, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Und dann habe ich geschrieben, es soll eine Riesenparty sein mit Buffet und keine Kirche oder sonst was, sondern wirklich, dass man sagt, okay, wir sagen nicht, wir trauern um den Tod von Emily, sondern wir feiern das Leben von Emily.
Auch das finde ich sehr schön. Das klingt wirklich sehr, sehr schön. Krieg direkt Tränen in den Augen, wie toll. Nein, ich finde das mega schön.
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen was ich auch von meiner Mutter habe. Die sagt nämlich immer, zu ihrer Beerdigung sollen alle mit Jogginghose kommen. Weil das ist ihr Markenzeichen, ja. Ihre Jogginghose.
Ach, cool. Ja, also ich habe das tatsächlich natürlich noch nicht gemacht. Wie gesagt, für mich ist das Thema immer noch so ein bisschen schwierig zu greifen. Und ich versuche, ja, das trotz dem Prozess, den ich durchgemacht habe und das auch aufgearbeitet habe, versuche ich doch manchmal, oder ertappe mich dabei, wie ich dann versuche, das Thema so ein bisschen unter den Tisch zu kehren. Das ist zum Beispiel auch, wirst du vielleicht auch schon mal mit deinen Eltern drüber gesprochen haben, solche Sachen wie Patientenverfügung oder was passiert, wenn ich mal nicht mehr, oder wenn meine Eltern mal nicht mehr da sind, wo ist dies, wo ist das? Entschuldigung, wenn wir einen Unfall haben, wie, so lebenserhaltende Maßnahmen oder so, wie gesagt, so Patientenverfügung, das haben wir dann auch alles irgendwann mal gemacht nach dem Tod meiner Oma, weil sowas natürlich auch schon wichtig ist, aber damit setzt man sich natürlich nicht so gerne auseinander.
Ja, natürlich nicht. Also das sind alles Dinge, da denkt man so, boah, da will ich gar nicht drüber nachdenken, weil wenn ich drüber nachdenke, dann passiert das vielleicht auch und wenn ich nicht drüber nachdenke, dann bin ich damit nicht konfrontiert. So, und deswegen macht man das, glaube ich, auch so selten und deswegen spricht man auch so wenig darüber. Aber ich glaube auch, dass zum Beispiel sowas wie Selbstmord, dass dadurch, dass wir nicht über den Tod sprechen, das auch irgendwie so ein bisschen im Raum steht immer, dieses, wir sterben alle und wer weiß wie, so ein bisschen. Mhm.
Ja, definitiv. Also ich finde auf jeden Fall deine Herangehensweise zu sagen, okay, wir einfach jetzt nicht unbedingt sich in dieser Angst vor dem Tod so verlieren, sondern lieber in der Freude und Dankbarkeit fürs Leben, weil ey, wie cool eigentlich, dass wir hier sind. Also jetzt mal ernsthaft. Wir sind hier auf dieser Welt und wenn wir Glück haben und irgendwie, dann haben wir ein total erfülltes Leben und das sollte natürlich eigentlich Priorität haben. Aber wie gesagt, deswegen behandeln wir es ja, ich glaube wirklich, wie du auch schon sagst, gerade auch wenn man so am Tisch mit Freunden oder der Familie das Thema mal aufkommen lässt, dann merkt man schon, dass das recht schnell auch wieder vom Tisch gekehrt werden soll. Also das soll nicht so viel Platz finden, obwohl, wie gesagt, zum Leben gehört das Sterben dazu.
Eben, und vor allem wissen wir auch nicht, was danach passiert.
Richtig.
Das weiß keiner so wirklich. Es gibt natürlich verschiedene Religionen, die da ihre Meinungen zu haben, aber keiner weiß wirklich, was nach dem Tod passiert. Kann ja auch sein, dass wir in den Himmel kommen und eine Riesenparty mit, keine Ahnung, Jesus, Gott und Mutter Maria feiern. Das weiß man ja nicht. Vielleicht wird es danach ja sogar, mit Anführungszeichen, sage ich mal, besser, schöner oder was auch immer.
Glaubst du an ein Leben nach dem Tod?
Ich habe mir darüber noch nicht so wirklich Gedanken gemacht. Also natürlich, ich hatte in der Schule damals Religionsleistungskurs. Da haben wir natürlich auch sehr, sehr viel drüber gesprochen und auch über den Hinduismus, Buddhismus und so. Aber ich glaube, für mich ist erstmal dieses Ereignis Tod so, das ist so das Hauptteil sozusagen daran. Und was danach kommt, darüber muss ich mir keine Gedanken machen, weil das kommt schon. Und ich glaube, das ist auch dadurch, habe ich auch meine Denkweise ein bisschen über das Thema Tod. Ich bin jemand, der ist sehr im Hier und Jetzt. Der lebt im Hier und Jetzt und ich denke nicht über die Zukunft nach. Ich denke nicht, was ist in 3 Monaten, was ist in 10 Jahren, was ist, wenn ich sterbe.
Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Einstellung. Also ich glaube, dass man so sagt, okay, nach dem Tod einer geliebten Person sehe ich immer den und den Vogel oder ich nehme das und das wahr. Aber ich glaube schon tatsächlich, dass irgendwie so die Aura von Menschen, dass das irgendwie uns dann begleitet. Also ich habe schon manchmal das Gefühl, auch wenn es mir nicht gut geht oder so, dass meine Oma irgendwo noch da ist. Also dass sie irgendwie schon so, ihre Präsenz ist einfach irgendwie noch da. Und das gibt einem natürlich dann auch halt, wenn man, also meine Oma war zum Beispiel auch sehr religiös und der Gedanke, dass sie daran geglaubt hat, dass danach noch was kommt und dass sie dann in den Himmel kommt und vielleicht auch ihren Mann wiedersehen kann, mein Opa und so, das gibt einem natürlich dann auch Trost. Ich selber kann, also weiß nicht, ob danach was kommt. Wie gesagt, ich glaube schon, dass mit dem Ereignis erstmal zu Ende ist, mit dem Ereignis Tod. Ob danach, wer weiß, vielleicht auch wenn wir älter werden, vielleicht kommt das dann auch, dass man dann darin vielleicht auch irgendwie Halt findet. Ich finde das immer wirklich ganz spannend, dass es da auch, wie du schon sagst, auch in den verschiedenen Religionen so viele verschiedene Sichtweisen gibt.
Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass man sich immer so ein bisschen wünscht, dass der andere noch da ist und ihn deshalb halt auch noch spürt, dass er so ein bisschen in einem selber weiterlebt, so. Ich meine, es ist häufig so, dass Menschen viele andere Menschen berührt haben in der Person, in der sie waren und dem, was sie getan haben und ein Teil von denen dann auch weiterlebt einfach.
Ja, definitiv.
Wir haben uns jetzt ja schon ein bisschen über das Thema ausgetauscht, aber kommen wir nun mal zum
Faktencheck.
Weltweit sterben 1,8 Menschen pro Sekunde. Die häufigsten Todesursachen sind Herz-, Kreislauf- und Lungenerkrankungen, Krebs und Diabetes.
Mehr als 7000 Menschen sterben jährlich an den Folgen schlecht lesbarer Handschrift von Ärzten. Dies führt dazu, dass falsche Dosierung von Medikamenten ausgegeben werden.
In Deutschland sterben jährlich ca. 850.000 Menschen. Männer sterben im Durchschnitt 5 Jahre früher als Frauen.
Im 19. Jahrhundert war es üblich, Menschen nach ihrem Tod zu fotografieren. Die Menschen wurden dafür richtig in Szene gesetzt oder im Kreis ihrer Familie abgelichtet. Da Todesfälle bei Kindern zu diesem Zeitpunkt sehr häufig waren und Fotografien teuer, waren dies oft die einzigen Bilder, die die Eltern von ihren Kindern hatten und auf denen die ganze Familie zu sehen war.
Würdest du wollen, dass man dich nach deinem Tod fotografiert?
Also ehrlich gesagt bin ich froh, dass sich dieser Trend nicht durchgesetzt hat. Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Also das ist natürlich aufgrund von solchen Schutz, durfte man das dann irgendwann nicht mehr machen. Aber allein die Vorstellung finde ich schon sehr skurril. Also wir haben uns ja im Vorfeld auch ein paar Bilder dazu angeschaut. Ich finde das schon wirklich skurril, weil man es auch oft gar nicht gesehen hat. Also die Kinder wurden wirklich richtig hergerichtet.
Ich denke mir immer, okay, die merken es ja nicht mehr. Aber stell mal vor, du bist der Fotograf. Du stehst da und da liegen Leichen vor, die wirklich in Anführungszeichen hübsch gemacht wurden und du musst sie fotografieren. Also ich habe das, also, kommt man sich da nicht ein bisschen bescheuert vor irgendwie?
Ja, und teilweise lagen die auch gar nicht, sondern die wurden richtig in so Vorrichtungen gesetzt. Der Kopf wurde gehalten wirklich, damit es so aussieht, als ob sie wirklich leben. Aber das ist natürlich auch krass, weil wir können uns das heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Wir holen bei jeder Situation quasi unser Handy schnell raus. Wir haben 1000 Bilder von unseren Liebsten auf dem Handy oder auf unseren Kameras. Aber wenn man sich vorstellt, dass Fotografien damals ja wirklich teuer waren, waren das wirklich die einzigen Bilder, die ganze Familie dann mit ihren Verstorbenen hatte. Und dann wollte man wahrscheinlich auch wirklich, dass die noch so lebendig wie möglich aussehen.
Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann ist das ja heutzutage auch noch so ein bisschen üblich, dass man sofort irgendwie die Kamera draufhält, wenn irgendwas Schreckliches passiert oder wenn Tode sind oder sonst was. Erinnert mich einfach nur auch an die Autobahn, wenn dann Leute ihre Handys rausholen, wenn da irgendwie ein schwerer Unfall war und anfangen zu filmen und auch wirklich irgendwie Leichen zu filmen und so. Dann denke ich mir auch so, also es gibt auch irgendwo Grenzen, aber so richtig ist dieser Brauch dann ja irgendwie nicht verschwunden. Er ist jetzt nur in einem anderen Licht irgendwie da.
Ja, definitiv. Das finde ich übrigens auch ganz schlimm und ich glaube, das ist auch wirklich so ein bisschen der Grund, warum viele den Tod gar nicht so wahrnehmen als das, was er ist, weil wir einfach so krass damit konfrontiert werden. Also 3-4 Klicks im Internet und man kann vielleicht Videos sehen, die man nicht unbedingt sehen möchte. Man sieht es ständig im Fernsehen, natürlich auch in Filmen, Serien, alles wird immer realer. Und ich glaube, deshalb ist es einfach für uns so ein bisschen was irgendwie szenisch dargestellt wird, aber gar nicht so wirklich greifbar ist, dass wir gar nicht so merken, okay, das gehört wirklich zum Leben dazu.
Ja, genau, diese Sensationsgeilheit Tod ist da, aber sobald jemand mal wirklich drüber sprechen will, ist es wieder ein Tabuthema. Also wir machen uns da rund um das Thema Tod die Welt so ein bisschen, wie sie uns gefällt und picken dann nur das raus, was uns passt im Endeffekt.
Definitiv, ja. Und wie gesagt, ich fand es echt wichtig und gut, dass wir das jetzt mal so ein bisschen aus diesem Licht so ein bisschen raus und uns wirklich damit mal ernsthafter beschäftigen und auch einfach den Leuten die Möglichkeit geben, so ey, setzt euch doch mal. Wie gesagt, ich finde es zum Beispiel mega cool, dass wir einfach so unterschiedliche Sichtweisen haben und deine Sichtweise jetzt auch mal zu kennen und einfach, dass man so sagt, Leute, man kann darüber, man muss natürlich nicht jeden Tag darüber sprechen, das wäre definitiv wahrscheinlich auch nicht schön, aber man kann auch darüber sprechen und man kann das Ganze vielleicht auch mal aus einem anderen Blickwinkel betrachten.
Ja, vor allem man kann darüber sprechen, ohne zu leiden und ohne, dass es irgendwie traurig wird oder sonst was, sondern man kann darüber sprechen, wie, keine Ahnung, Cornflakes, ob die mit Milch oder ohne oder Milch zuerst, aber einfach, dass es so ein bisschen vereinfacht wird und auch ein bisschen verallgemeinert, so dieses, dass man drüber reden kann und nicht irgendwie immer diese Barriere davor ist, so wie wir es jetzt auch machen. Zum Beispiel so, wie würdest du gerne sterben?
Also am liebsten natürlich würde ich einfach gerne einschlafen und nicht mehr aufwachen. Ich glaube, das ist so das, einfach, ich möchte irgendwie alt sein und glücklich und alles so gemacht und getan haben, wo ich denke, okay, das habe ich mir mal vorgenommen in meinem Leben. Und dann würde ich, glaube ich, am liebsten einfach einschlafen und nicht mehr aufwachen.
Ja, und ich glaube auch, dass das wahrscheinlich die häufigste Antwort ist, ja, wenn man jemanden fragt. Und viele dann auch sagen, ja, habe ich noch nicht drüber nachgedacht oder so. Aber was ich in diesem Sinne auch ganz krass finde, ist, dass Leute ja wirklich auch teilweise einfach den Selbsttod wählen, als ihre Variante zu sterben. Und ich finde auch irgendwo, dass man das dann akzeptieren sollte.
Ja, das ist natürlich das Thema Sterbehilfe ist natürlich auch einfach immer noch ein total kontroverses Thema, aber das sehe ich ehrlich gesagt wie du. Ich finde, wenn man noch in der Lage ist, das zu entscheiden und vielleicht wirklich aufgrund einer schweren Krankheit oder irgendwas das Leben nicht mehr lebenswert. Ich finde, das Leben sollte ja auch immer noch lebenswert sein. Und wenn es das nicht mehr ist, finde ich schon, dass man eigentlich auch echt selbst entscheiden sollen dürfte, okay, möchte ich das jetzt noch so, möchte ich jetzt hier noch so leiden? Und ich meine, die Leute haben Schmerzen, müssen viele Medikamente nehmen, ne? Also das ist irgendwie, ja, das finde ich schon, dass man das eigentlich wirklich selbst entscheiden sollen dürfte.
Und das ist auch immer eine Frage, die ich mir stelle. Wieso nehmen sich manche Menschen raus, darüber zu entscheiden, ob jemand leben möchte oder nicht? Also im Endeffekt ist es ja eine Entscheidung, die wir selber zu treffen haben, ob wir dem Tod jetzt entgegentreten wollen oder nicht. Also außer er kommt von selbst so. Aber häufig wird einem die Entscheidung ja gar nicht gegeben. Und es wird gesagt so, du musst leben und alles andere wird dir nicht genehmigt quasi. Und das finde ich auch immer einfach ein bisschen fast schon unfair, dass man sagt, nee, du darfst nicht sterben.
Ja, also deswegen finde ich ja auch solche unbequemen Sachen wie zum Beispiel Patientenverfügung oder so, ist einfach auch mega wichtig, weil es kann ja wirklich immer passieren, ne? Also es kann ja immer sein, dass man einen Autounfall hat und dann sollte man schon vorher festgelegt haben, okay, möchte ich lebenserhaltende Maßnahmen noch, weil das ist natürlich für die Familie auch wahnsinnig schwer. Ich kann mir schon vorstellen, wenn man in der Situation ist, dass man natürlich dann seinen Liebsten schwer gehen lassen kann, aber was hat die Person sich gewünscht? Und wenn sie dann nicht mehr in der Lage ist, das auszuformulieren, weil sie vielleicht nach einem schweren Unfall oder schwerer Krankheit im Koma liegt oder, weiß ich nicht, an irgendwelche Maschinen angeschlossen ist und das gar nicht mehr selbst entscheiden kann, dann finde ich es schon wichtig, dass man das vorher festlegt.
Auf jeden Fall. Auch so bei Sachen wie Hirntod. Also es ist ja schon so, dass häufig, das war bei mir auch einmal so, da ist eine enge Bekannte von uns gestorben und die war halt zuerst hirntot. Und ich habe gar nicht genau realisiert, was das überhaupt ist, weil es ja schon noch was anderes ist als der normale Tod sozusagen. Und ich habe das gar nicht richtig begreifen können, weil ich dachte mir, die kann doch nicht tot sein. Hirntod ist doch was ganz anderes, als wirklich zu sterben. Aber im Endeffekt sind auch das Dinge, über die man aufklären sollte, dass Hirntod bedeutet, es ist eigentlich nichts mehr drin, so ungefähr.
Ja, definitiv. Also das finde ich auch. Und wie gesagt, auch wenn solche Themen oft unbequem sind, Leute, beschäftigt euch damit. Sprecht mit euren Liebsten mal darüber, über solche Themen wie Patientenverfügung. Das ist auch nicht ganz einfach, sowas auszufüllen. Also ich bin froh, dass meine Mutter das mit mir zusammen gemacht hat, weil einfach auch viele Formulierungen, auf die man achten muss. Aber es macht wirklich schon Sinn, sich mit sowas auch mal auseinanderzusetzen.
Ja, und ich kann euch auch nur raten, sprecht mit euren Freunden darüber. Und wir hier gerade hier merken auch, wir haben unterschiedliche Sichtweisen und vor allem können wir auch viel voneinander lernen in Hinsicht nicht nur auf Klamotten, Jungs und was auch immer, sondern auch im Hinblick auf Themen wie Tod oder andere Tabuthemen, die noch bei uns im Podcast besprochen werden.
Ja, das finde ich auch.
Wir haben ja jetzt unsere persönlichen Erlebnisse miteinander und mit euch auch geteilt bisher. Wir haben aber auch noch einen Interviewgast eingeladen.
Ja, und zwar ist das Universitätsprofessor Dr. Martin Schnell. Martin hat uns im Vorfeld das Du angeboten und genau deshalb werden wir uns während des Interviews duzen. Martin hat zwei sehr interessante Projekte zu dem Thema gemacht, und zwar das erste hieß 30 junge Menschen. Da sprechen 10 Auszubildende, 10 Studenten und 10 Abiturienten mit sterbenden Personen und berichten dann von ihren Erfahrungen. Und das zweite Projekt ist 30 Gedanken zum Tod. Beschäftigt sich auch mit dem Thema Tod, und da wurden dann ganz verschiedene Personen, vom Feuerwehrmann über eine Palliativmedizinerin, über eine Bestattermeisterin und auch ein Mann, der eine sehr schlimme Erkrankung hat und schon palliativ gepflegt wurde, wurden dann über ihre Gedanken zum Tod befragt. Das ist wirklich sehr, sehr spannende Projekte.
Ich finde auch, das klingt super spannend, aber ich würde sagen, Martin, warum berichtest du denn nicht mal selber von deinen Projekten?
Hi Martin, schön, dass das geklappt hat heute, und vielleicht kannst du dich erstmal ganz kurz vorstellen.
Ja, danke für die Einladung zum Gespräch. Mein Name ist Martin Schnell. Ich bin Philosoph und Lehrstuhlinhaber für Sozialphilosophie und Ethik im Gesundheitswesen. Das ist eine etwas merkwürdige Zusammenstellung. Womit beschäftige ich mich als Philosoph? Mit allgemeinen Fragen des Menschlichen überhaupt und Gesundheitswesen, das kam da auch noch vor, mit Dingen, die mit Krankheiten, aber auch mit dem Tod zu tun haben. Und so kommen diese beiden wichtigen Themen zusammen, das allgemein Menschliche und auch der Tod.
Wir haben ja die Projekte jetzt schon ein bisschen angeschnitten. Magst du die einmal auch selber vorstellen für uns?
Ja, sehr gerne. Vielleicht fange ich kurz an, die Vorgeschichte zu erzählen. Ich mache es kurz, aber das ist, glaube ich, ganz wichtig, um zu verstehen, wie man auf so eine Idee kommt. Beruflich an der Universität als Hochschullehrer habe ich mit Studenten zu tun, das ist klar. Und einfach, dass ich jahrelang geleitet und auch unterrichtet hat, war Kommunikation mit Patienten im Bereich der Humanmedizin. Das heißt also, zukünftige Ärztinnen und Ärzte sollen lernen, vernünftig mit Patienten und auch Angehörigen zu sprechen. Das ist nicht so einfach, das muss man lernen. Und als dann im Jahre 2002 in der Ausbildungsordnung, das heißt Approbationsordnung, das Fach Palliativmedizin aufgenommen worden ist, was verpflichtend vorsieht, dass jeder Medizinstudent sich mit der Frage der Versorgung von Sterbender beschäftigen muss, sind wir damals auf die Idee gekommen, dieses Kommunikationstraining auch für Studenten anzubieten, die mit sterbenden Menschen sprechen. So weit, so gut. Da waren wir einmal dabei, und dann haben wir überlegt, wir können das doch noch weiter ausweiten und können uns einmal über die Hochschule hinaus überhaupt, ich sage jetzt mal, an den Menschen schlechthin wenden, der jetzt nicht ein guter Arzt oder eine gute Ärztin werden soll, sondern motiviert werden soll, über die Tatsache nachzudenken, dass das eigene Leben, nämlich mein eigenes Leben, aber auch das meiner Umwelt, meiner Mitmenschen, endlich ist. Und nur die Frage zu stellen, und das ist jetzt, wenn Sie so wollen, eine philosophische Frage, was bedeutet das für mich jetzt, der ich möglicherweise gar nicht krank bin, der auch möglicherweise gar nicht alt bin, hat das irgendeine Art von Einfluss auf meine Lebensführung? Und so sind wir dann auf die Idee gekommen, einen Antrag zu stellen beim Bundesministerium für Bildung und Forschung, weil wir Steuergelder haben wollten. Und die haben das, diese Projekte auch, wie auch andere Projekte, die dann später gekommen sind, positiv befürwortet und haben gesagt, jawohl, ihr bekommt das Geld. Und dann haben wir diese Gespräche aufgezeichnet. Zunächst einmal junge Menschen im Alter von 16 bis 22 Jahre, also die minderjährig gewesen sind oder über 18, wie gesagt, und dann ältere Menschen. Der älteste Mensch war 86 in dem anderen Projekt. Und so hatten wir eine Spannbreite von ganz jungen Menschen, die gerade noch zur Schule gehen, und welchen, die schon im Altenheim sind, und haben die nach den Fragen des Todes interviewt, haben dann diese Filme gedreht und jede Menge Bücher dazu geschrieben.
Wir haben uns ja, wie gesagt, im Vorfeld schon einige von den Filmen angeguckt. Gerade natürlich jetzt aus dem ersten Projekt, 30 junge Menschen, das ist natürlich sehr emotional. Also ich erinnere mich jetzt noch an die eine Frau, die, das hat ihr dann hinterher auch geschrieben, dass die dann auch verstorben war. Ich glaube, die hatte ganz schlimmen Krebs und sagte dann auch, sie würde gerne zur Silberhochzeit nochmal mit ihrem Mann tanzen.
Hanne, das war Hanne, ja.
Und da standen uns natürlich auch sofort die Tränen in den Augen und den jungen Menschen. Wie haben die jungen Leute, die in diesem Projekt mitgewirkt haben, denn darauf reagiert? Hat das die Sicht auf den Tod für sie geändert?
Eine Vorbemerkung noch. Wir hatten dann versucht, junge Menschen zu gewinnen, dass sie bei diesem Projekt mitmachen. Sie mussten sich verpflichten, ein Jahr dabei zu bleiben. Und zwar ein Jahr lang sich damit zu befassen. Das ist uns auch gelungen. Wir hatten bei 30 Möglichkeiten mitzuwirken auf jede freie Position 3 Bewerber. Es waren über 100 Leute, die sich beworben haben. Wir haben einen Aufruf auf Facebook und anderen sozialen Netzwerken gestartet und die haben sich dann damit beschäftigt. Es hat sich herausgestellt, dass die eine besondere Motivation hatten. Man nennt das Positivauswahl. Es melden sich nur die, die sich melden, weil sie ein Interesse haben. Das ist ja klar. Und es war so, dass die einen Grund hatten, sich in ihrem Leben schon einmal mit dieser Frage zu befassen. Es ist dann eine Forschung durchgeführt worden, die untersucht, wie ist denn jetzt nun genau die Einstellung der jungen Menschen zu der Tatsache, dass sie selber ein Leben führen, das endlich ist und dass sie eines Tages sterben werden. Wie schon erwähnt oder wie auch ja schon hervorgehoben, das haben wir nicht einfach so gefragt, sondern sie hatten die Aufgabe, das zu beantworten angesichts eines Gespräches mit einer Person, die kurz vor ihrem Lebensende steht, weil sie sterbenskrank ist und eine andere Problematik aufweist. Das sollte so der Trigger sein, dass man sich wirklich ernsthaft Gedanken macht. Wir haben eine Forschung durchgeführt, die einerseits die Einstellung zum Tod vor dem Gespräch bemessen hat, danach dann direkt danach, also 2-3 Tage danach und 2 Jahre später sind wir hingegangen und haben die nochmal wieder einbestellt und haben dann gefragt, was ist von damals eigentlich geblieben? Zunächst ist es natürlich klar, wenn junge Leute dann sich mit dem Thema beschäftigen, das ist nicht nur emotional, das macht auch etwas mit denen. Wir hatten einen großen Workshop ja durchgeführt, wo wir die erstmal kennengelernt haben, wo wir sie darauf eingewiesen haben, wie die ganze Problematik funktioniert, was auf sie zukommt. Und es war so, wie einer der jungen Teilnehmer später sagte, wir haben uns jetzt hier kennengelernt, 30 junge Menschen, wir haben uns vorher überhaupt nicht gekannt, aus ganz Deutschland zusammengekommen und haben sofort mit den intimsten Details unseres Lebens angefangen, uns vorzustellen. Ob du ein Handy hast, weiß ich gar nicht, aber ich weiß, wie es deiner Großmutter geht. Es war erstaunlich, dass bei diesen jungen Menschen das Gespräch mit dem sterbenden Menschen und darüber hinaus das Anwenden auf mich selbst, nämlich die Frage sich zu stellen, was es bedeutet, dass mein eigenes Leben endlich ist, eine enorme Auswirkung hatte. Wir haben also festgestellt, es waren nur 30, aber immerhin hatten wir diese 30, dass etwa, ich würde sagen, bei 16 oder 17 dieses Gespräch eine Veränderung in ihrer Lebensperspektive gegeben hat. Es waren 2 dabei, die bereits ein Studium begonnen hatten, die haben das abgebrochen und haben dann eine Lehre angefangen. Es waren Studenten, Abiturienten dabei, die dann hinter sich dafür entschieden haben, weil sie noch keine konkrete Berufswahl hatten, in einen helfenden Beruf zu gehen. Also Psychologie oder Medizin zu studieren. Das macht man ja nicht nur so, das ist ja fürs ganze Leben dann. Wir haben von den jungen Menschen immer Fotos gemacht, von uns auch, aber auch von den jungen Menschen Fotos. Wir wollten sehen, wie die sich äußerlich verändern. Und es sind einige signifikante Veränderungen innerhalb von 2 Jahren. Das ist nicht so viel gewesen. Manche waren vorher etwas dicklicher, die haben dann abgenommen. Andere sahen plötzlich komplett anders aus. Das ist sicherlich nicht nur auf dieses Gespräch und die Auseinandersetzung mit dem Tod zurückzuführen, aber unsere Forschungen haben gezeigt, dass das einen wesentlichen Anteil für die Frage hatte, wie ich mein weiteres Leben jetzt bestreiten soll. Denn eins ist dabei immer deutlich, die Lebenszeit ist endlich. Sie ist endlich, es hat keinen Sinn, wie einer der jungen Leute sagte, die so zu verschleudern, irgendwie irgendwas zu machen, denn die Jahre, die weg sind, die sind weg, die kommen nie mehr wieder. Interessant war daran halt, dass das ein 17-Jähriger sagt. Das ist normalerweise eher so ältere Generationen, die sich feststellen, oh, die schönen Jahre sind vorbei, aber da hat sich das auch schon gezeigt.
Was ist das denn für ein Gefühl für dich, dass du jetzt weißt, du hattest so einen Einfluss auf das Leben der jungen Menschen?
Ich habe zu sehr vielen heute noch Kontakt. Wir schreiben uns regelmäßig. Einige treffe ich auch regelmäßig noch. Und das ist immer ganz interessant. Es sind eigentlich immer noch die Kleinen, zum Beispiel die Nora, die ja das Gespräch mit der Hanne führte, wo Hanne sagte, dass der Krebs jetzt gestoppt hätte und würde jetzt eine Pause einlegen, damit sie noch an der Silberhochzeit, eine wirklich sehr emotionale, berührende Szene ist es gewesen. Mit der habe ich heute noch Kontakt. Die hat jetzt gerade ihren Doktor in Humanmedizin gemacht und habe sie seit dem Projekt von damals, also die letzten 10 Jahre, quasi freundschaftlich begleitet. Und das ist eine tolle Freundschaft geworden, obwohl wir vom Alter her doch sehr, sehr weit auseinander sind.
Auf jeden Fall eine ganz tolle Geschichte. Und du hast ja gerade schon erzählt, wie ihr die 30 jungen Leute ausgesucht habt. Wie war das denn? Wie seid ihr denn auf die, ja, ich sag jetzt mal, kranken, alten, sterbenden Menschen zugegangen?
Es gibt ja die amerikanische Ärztin Elisabeth Kübler-Ross, die 1969 dieses Projekt Spreche mit Sterbenden auf den Weg gebracht hat. Das sind sozusagen für uns Vorläufer, in dessen Bahn wir weitergemacht haben, auf die wir uns berufen. Und Elisabeth Kübler-Ross hat sehr deutlich herausgestellt, dass das Selbstverständnis von sterbenden Menschen ist, dass sie noch als Teil der Gesellschaft betrachtet werden wollen, dass sie es nicht akzeptieren, mundtot gemacht zu werden, dass man auf sie nicht mehr hört. Wir reden jetzt nicht von der Finalphase der letzten 5, 6, 7 Stunden, bis jemand dann definitiv tot ist. Nein, etwa bei der von der Zeit an der Verkündung einer lebenslimitierenden Erkrankung, die dann noch 1, 2 Jahre das Leben führen lässt und dann zu einem Ende führt. Also diese Menschen wollen auf jeden Fall dazugehören und es war nichts einfacher. Es war nichts einfacher als in Hospizen, als in Krankenhäusern, als durch Vermittlung ambulanter Palliativdienste Menschen, die sogenannten sterbenden Menschen haben wir die ja genannt, zu motivieren, an diesem Projekt mitzumachen. Das war das Einfachste schlechterdings. Sie haben sich alle sehr auf diese Gespräche gefreut. Dann waren einige, das sieht man in Videos, auch etwas nervös. Dann ist da eine Kamera und das ist halt so, 2 Personen reden, aber noch 7 andere stehen da drumherum und halten dann das Licht und halten das Mikrofon, sodass alles aufgezeichnet werden kann. Das war überhaupt kein Problem. Und was wir da auch gelernt haben oder was man sagen kann, ist, dass es keinen Sinn macht, den Tod irgendwo wegzusperren, irgendwo nicht mehr darüber zu sprechen, aus falsch verstandener Sorge, diese Leute lieber in Ruhe zu lassen, da gehen wir mal nicht mehr hin, da rufen wir jetzt gar nicht mehr an, die Tante hat ja Krebs, da warten wir mal lieber ab, worauf wartet man? Es gibt keinen Grund. Wenn man, wie gesagt, mit denen selber spricht, eine hohe Bereitschaft und vor allem auch mit jungen Menschen sich zu unterhalten. Die letzte Bemerkung, die ich noch dazu sagen möchte, ist, wir haben auch ein Forschungsprojekt gemacht und ich habe 2 Promovendin, die diese Videos gerade wissenschaftlich nochmal auswerten. Sterbende Menschen beschäftigen sich nicht nur mit sich selbst, sondern sie haben ein hohes Interesse daran, etwas zu hinterlassen in einem Gespräch und sie interessieren sich auf ganz besondere Weise auch für ihre Mitwelt, ob die Mathearbeit der Enkelin, ob, wie war das denn und so weiter, was macht denn der Hund des Nachbarn, solche Fragen sind für die wichtig, weil sie noch Teil des Lebens sind und sich auch so verstehen.
Gibt es denn da eine Person, die dir irgendwie besonders im Gedächtnis geblieben ist? Ich kann mir gut vorstellen, dass man dort viel erlebt und auch viele verschiedene Einstellungen erfährt. Aber ist dort ein Gespräch, was du häufiger zurückdenkst als an andere?
Ja, das ist ja so, dass ich bei Vorträgen oder wenn ich in der Universität Salzburg, wo ich eine Gastprofessur habe, auch dann tätig bin, dann diese Videos auch zeige. Ich habe ja die Rechte, ich darf die auch zeigen. Und dann nehme ich natürlich mal ganz besondere oder ganz bestimmte. Da gibt es schon einige Gespräche. Besonders bei den jungen Menschen ist mir in Erinnerung geblieben, sind es eigentlich 2. Das eine ist mit dem Moritz. Der heißt ja auch im Video so, der hatte gesagt, als wir ihn fragten, ob er gerne mitmachen möchte, ja, er finde das interessant, aber es gibt über den Tod ja nicht viel zu sagen. Da wäre ja im Grunde genommen, das ist eine Tatsache, was will man da reden? Es regnet und die Erde wird nass. Ja, da muss man sich auseinander. Und dann hat er dieses Gespräch geführt mit einem Mann, der Blasenkrebs hatte, bei dem zu Hause. Und dann hat es eine fundamentale Veränderung gegeben. Dann hat er sich überlegt, wenn meine Mutti das jetzt hätte, dann ist das ja traurig. Nee, der Tod hat ja mit Abschied nehmen, mit Tränen zu tun. Und da ist er ganz tief in sich gegangen und hat das dann irgendwann auch mal vor der versammelten Gruppe in einem der Meetings so erzählt. Das war sehr, sehr ergreifend. Dann gibt es das andere Gespräch zwischen Stella und Norbert. Norbert, der im Hospiz in Düsseldorf liegt, das ist der, der immer diesen Gospelchor Gesang macht und der sehr nett erzählt. Und die Stella, die mittlerweile auch mit ihrem Studium in Hannover übrigens fertig ist, fängt dann an, mit dem zu philosophieren. Glauben Sie, dass das Leben endlich ist? Hat sich Ihr Leben seit Bekanntwerden der Diagnose entschleunigt? und so weiter. Plötzlich fangen die an, die kannten sich vorher nicht, das ist nicht gescriptet, wirklich nicht. Plötzlich fangen die an, aus dem Stand hoch, abstrakte, aber doch zugleich auch konkrete, weil auf die Existenz und die Situation beider, des jungen Menschen, der weiterleben wird, wie auch des Sterbenden im Bett, passende Themen zur Sprache bringen.
Das klingt ja jetzt so, als würde sich da rausstellen, dass der Tod eigentlich auch irgendwo verbindet.
Naja, müssen wir noch mal kurz dran erinnern, wir wissen nicht genau, wovon wir sprechen. Wir reden die ganze Zeit, schreiben Bücher. Habe jetzt da einen Artikel über Tod und Covid, habe ich eine neue Studie angefangen, der liegt da vorne auf der Fensterbank, der Artikel. Wir wissen immer noch nicht, wovon wir sprechen. Wir haben uns dann so beholfen, den Tod aufzuteilen in drei Tode. Es gibt den Tod in der dritten Person Singular, das ist der allgemeine Tod, von dem man in der Zeitung erfährt, und die Todesstatistik und so weiter und wie viele alte Menschen gestorben sind, das haben wir bei Corona wieder so und so viele Fälle. Dann gibt es den Tod in der zweiten Person Singular, das ist der Tod, wo es um das Sterben eines konkreten anderen Personen geht, und dann gibt es noch den in der ersten Person Singular, damit bin ich dann auch selber gemeint. Und man kann schon sagen, dass in den letzten 20 Jahren das Sprechen über den Tod in der dritten Person in der Gesellschaft zugenommen hat und auch die Hilfsbereitschaft in der zweiten Person, also bei einer konkreten anderen Person, dass das auch beides zugenommen hat. Ob das verbindet, weiß ich nicht genau, kann ich nicht sagen. Das ist zu schwierig zu beantworten, aber es ist ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzt. Man muss noch mal überlegen, junge Menschen sind in der Frage beschäftigt, mache ich eine Lehre oder gehe ich ins Studium? Soll ich meine Mofa frisieren? Wie mache ich das am besten? Da ist ein nettes junge Mädchen oder ein junger Knabe, mit dem möchte ich gerne eine Beziehung haben. Kann ich alleine ins Zeltlager fahren? Das sind die Fragen, die man sich stellt. Und plötzlich fangen die an, eine Frage zu stellen, die gar nicht an der Zeit ist. Und das zeigt natürlich, dass das ein wichtiges Thema ist. Ob es verbindet, das muss man nochmal anderweitig untersuchen.
Man hat ja auf jeden Fall in den Videos auch mitbekommen, dass natürlich sowohl die jungen Menschen von den Älteren als auch die Älteren von den jungen Menschen profitierten, wenn es auch nur war, dass man mal gesehen hat, dass da mal die Hand gehalten wurde oder wie du auch jetzt schon sagtest, dass man einfach ein Umdenken hatte und auch die sterbenskranken Leute vielleicht auch dann wirklich das Gefühl hatten, okay, ich kann hier was hinterlassen, ich kann noch mal was mitgeben und ich kann noch mal was berichten. Hast du denn auch Erfahrung oder weißt du das, ob teilweise noch Kontakt nach den Projekten bestand? Also haben die jüngeren Leute die Älteren nochmal besucht oder war das wirklich immer nur dieses eine Treffen?
Es war sehr unterschiedlich. Also man muss sagen, wenn die Gelegenheit sich ergab, also wenn es nicht so weit auseinander ist und wenn die Lebensplanung das zulässt, haben die sich nochmal gesehen. Aber die Zeit war natürlich begrenzt. Die Zeit war begrenzt, 2, 3, 4 Wochen und dann gab es die Möglichkeit nicht mehr. Teilweise hatten wir auch Situationen, das ist ja im Buch, habe ich das ja auch beschrieben, dass wir dann gesagt haben, so, morgen ist euer Gespräch, seid ihr vorbereitet? Und dann musste ich morgens um 6:30 anrufen und sagen, Gespräch fällt leider aus. Der Grund ist dann, die Person ist dann über Nacht schon verstorben.
Und in dem zweiten Projekt, in dem 30 Gedanken zum Tod, da war es ja auch wirklich sehr interessant, dass die Leute ja wirklich alle beruflich mit dem Tod zu tun haben und zum Beispiel auch die Tatortreinigerin fand ich super interessant, aber die Menschen trotzdem in sich diese Angst vor dem Tod einfach haben, obwohl sie ja tagtäglich damit zu tun haben. Glaubst du, das ist dann auch, wie du gerade gesagt hast, das ist dann diese dritte Person Singular, das ist dann der Tod, aber sobald man sich mit dem eigenen Tod beschäftigt, ist es ja nochmal ein ganz anderes, viel emotionaleres Thema.
Das ist viel emotionaler. Es gibt den Tod in der dritten Person, in der zweiten Person. Es wird aber schwierig, wenn ich dann über meinen eigenen Tod nachdenke. Bei dem anderen Projekt, wo es um die erwachsenen Menschen geht, die beruflich mit dem Tod zu tun haben, da muss man, glaube ich, sehr stark unterscheiden. Sind das Personen, die mit der Schattenseite des Todes zu tun haben, die damit zu tun haben, dass sie immer nur gerufen werden, wenn dort eine Leiche liegt, die zerstückelt ist, auf grausame Weise ums Leben gekommen ist? Also wir hatten ja einen Rettungsassistenten dabei, der kam also zu einer Situation auf einem Spielplatz, wo ein kleines weinendes Mädchen war. Die Mutter lag auf der Erde und hatte ein Messer im Bauch. Also das nochmal zu erzählen, fällt mir jetzt gerade auf, ist schon eine harte Situation. Es ist so, dass diejenigen, die also mit der problematischen Seite des Todes, des gewaltsamen Todes zu tun haben, dass die daraus eine Strategie ableiten, ihr privates Umfeld abzuschotten. Die erzählen zu Hause bei weitem nicht alles und selber darauf zu achten, dass das möglichst harmonisch das Leben mit der Familie und den Freunden vonstatten geht. Dann haben wir aber noch die andere Seite. Das sind Palliativmediziner, Mitarbeiter in Hospizen, die sozusagen sich darum bemühen, einen guten Tod, was immer das im Einzelnen sein mag, den Betroffenen zu bereiten. Und bei denen ist das so, dass die das viel stärker auf sich beziehen, weil sie sagen, so möchte ich auch mal, wenn ich die Erde verlasse, versorgt werden und so möchte ich auch mal sterben, unter der Maßgabe, dass es ein gutes Sterben ist. Das ist so eine Unterscheidung, die sich da doch bei allen Personen der älteren Gruppe zeigt.
Du hast dich jetzt ja ausgiebig mit dem Thema auch befasst rund um den Tod. Uns würde tatsächlich noch mal interessieren, was ist denn deine Einstellung? Hast du Angst vor dem Tod? Wie trittst du dem entgegen?
Ich habe aus dem Projekt gelernt und mir zur eigenen Überzeugung gemacht, dass man sein Leben nicht verschwenden soll, vor allen Dingen nicht, wenn man so wie ich mindestens, drei Viertel schon mindestens oder zwei Drittel schon gelebt hat und dass man seine Situation ordnen soll, um also ein gutes Leben zu haben. Ein gutes Leben zu haben mit Freunden, mit der Partnerin, mit den Haustieren, die auch hier rumlaufen, und mit allen anderen Dingen, dass man mit sich selber im Reinen ist. Dass man, wenn man die Welt verlässt, dass man dann sagen kann, okay, das, was zu tun gewesen ist, habe ich getan. Das weiß ich nicht ganz genau, weil es ist ja immer so, wenn man über den Tod spricht, kommt man am Sterben nicht vorbei. Wenn man über ein Sterben spricht, muss man über den Tod sprechen. Das eine geht ins andere über. Sterben ist ja in der Regel der Vorgang gemeint, noch bin ich da und dann irgendwann, ja, und jetzt wird es schwierig zu reden, dann bin ich nicht mehr da. Wo bin ich dann? Dann geht es um den Tod. Ich muss über eine Situation also nachdenken und sprechen, wo ich nicht mehr bin. Das geht, logisch gesehen geht das nicht. Also muss ich mich aufs Sterben konzentrieren. Und da hofft ja jeder, dass das möglichst schmerzfrei und so weiter geht. Leider ist das nicht immer so. Bei mir ist es so, ich bin in einem Gesundheitszustand, wo es noch nicht so ist, dass ich sage, ich habe eine Krankheit. Irgendwann werde ich dran versterben und mich darauf einstellen. Noch ist es nicht so weit. Ich würde vorschlagen, wir treffen uns nächstes Jahr wieder oder in 2 Jahren. Dann werde ich die Frage besser beantworten können.
Puh, Sarah, also das Gespräch war sehr heavy,
ja, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall.
Ich finde es sehr bewundernswert, wie der Martin spricht und was für ein interessanter Mann er auch ist, dass er sich diesem Thema so widmet.
Definitiv. Ich bin auch super froh, dass er eingewilligt hat, das Interview mit uns zu führen, weil das hat jetzt nochmal eine ganz andere Sicht gegeben. Und wie gesagt, das Projekt, Leute, guckt euch die Videos an, es ist einfach so schön. Und auch als er erzählt hat, dass die Leute dann tatsächlich ja auch so ihre Sichtweisen geändert haben. Und ich glaube, das ist nämlich wirklich das, was er sagt. Wir dürfen den Tod, glaube ich, einfach nicht ausrangieren. Der gehört nun mal zu unserem Leben dazu. Und wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, dann bekommt man vielleicht auch nochmal einen anderen Blick aufs Leben.
Ja, ich finde, das ist auch eines dieser Learnings, die wir daraus mitnehmen können, dass der Tod auch vielleicht einen positiven Einfluss auf die Menschen haben kann, was er erzählt hat von den Leuten, die sich entwickelt haben. Das ist ja alles aus dem resultiert, dass sie sich mit dem Tod auseinandergesetzt haben und sich nicht vor diesem Thema verschlossen haben.
Richtig, also das ist auf jeden Fall eins der größten Learnings, was ich auch mitnehme. Natürlich sollte man sich selber in der psychischen Verfassung befinden, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte und auch kann. Aber wenn man das tut, kann es wirklich, glaube ich, einen ganz großen Einfluss auf das Leben, was wir führen und ja, auf die Dinge, die wir noch erreichen wollen und die wir uns vornehmen haben. Und dass man wirklich weiß, okay, die Zeit, die wir haben, ist nun mal begrenzt, die Zeit kommt nicht wieder und wir sollten das bisschen Zeit quasi, was wir hier auf der Erde haben, so gestalten, wie wir das möchten und wie wir das für richtig halten.
Genau, dass wir eben alles dafür tun, dass es so schön ist, wie es sein kann und dass wir auch die Menschen um uns rum inspirieren. Und was ich so schön fand, war, als er erzählt hat, dass sich die sterbenden Menschen für alles um sich rum interessiert haben, für die Haustiere, der Katze und was auch immer. Also das sind wirklich so Dinge, dass man auch merkt, okay, vielleicht achte ich nicht nur auf mich selber, sondern auch auf die anderen, weil die sind vielleicht auch dem Tod näher, als man denkt. Was ich auch noch besonders interessant fand und auch, glaube ich, ein Learning ist, was man gut mitnehmen kann, ist, dass er erzählt hat von den 3 verschiedenen Personen, in dem man Tod begegnen kann. Und Darüber habe ich mir noch nie so richtig Gedanken gemacht, aber ich finde, mir ist einiges klar geworden, dadurch, wie er das uns auch vermittelt hat, dass der Tod in verschiedenen Gesichtern auch auftritt irgendwo und dass man sich verschieden damit auseinandersetzt und dass der eigene Tod, das eigene Leben mit dem Tod schon noch ein bisschen anders ist als bei anderen. Also würde ich sagen, lass uns über den Tod sprechen, lass uns das nicht unter den Tisch kehren und lass uns unser Leben in vollen Zügen genießen, denn wir leben nur einmal und das Leben ist endlich und machen wir das Beste draus.
Auf jeden Fall. Ja, Emily, ich danke dir auf jeden Fall für das coole Gespräch und danke natürlich auch nochmal an Martin, dass er sich die Zeit genommen hat, um mit uns hier zu quatschen. Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner, auch sehr emotionaler Tag. Und ja, wir hoffen auch, ihr hattet Spaß. Wir schreiben euch die beiden Projekte von Martin nochmal in die Infos. Dann könnt ihr euch die Videos anschauen. Die sind auf Vimeo. Da könnt ihr euch alle Videos in voller Länge angucken. Und ja, wenn ihr Lust habt, schreibt uns gerne eure Gedanken dazu. Wie ihr es findet, könnt ihr dann auf Tagger auf Instagram schreiben. Und hört euch auch gerne die nächste Folge an. Wir freuen uns. Wenn ihr Lust habt, hört auch auf jeden Fall gerne mal bei unserem Partner-Podcast vorbei. Knapp daneben. Die beschäftigen sich nämlich mit Themen, über die man auch nicht so oft spricht. Das ist nicht unbedingt ein Tabuthema, aber ist auf jeden Fall auch sehr interessant. Ja, und dann würde ich sagen, ciao.
Du willst auch Tabus brechen? Dann sprich darüber. Egal ob beim Abendessen, in der Bahn oder mit deinen Freunden. Natürlich auch mit uns. Schreib uns einfach eine Nachricht über Instagram an tagger_de.